Und wir wollen uns heute den Philemon-Brief anschauen. Der Philemon-Brief ist nur ein kurzer Brief, hat nur ein einziges Kapitel, 25 Verse. Und doch ist er ein ganz besonders persönlicher Brief. Hermann von Soden, ein deutscher Theologe, er kommentiert diesen Brief so: Der Brief ist ein reizvolles Zeugnis der Feinfühligkeit und Liebe des Apostels, sowie der Erhabenheit der Gefühle und der Sprache, mit denen Paulus die konkreten Dinge des Lebens zu behandeln wusste. Also wir finden hier eine Feinfühligkeit und gleichzeitig eine Erhabenheit, wie ganz konkrete Dinge des Lebens, wie praktische Fragen, ja, ganz praktische Nöte angegangen wurden. Und so wollen wir heute einmal diesen kurzen Brief behandeln. Wir haben vor 2 Jahren oder so auch einmal schon hier durchgepredigt und vieles kommt bestimmt auch dem einen oder anderen wieder neu in Erinnerung. Dieser Brief ist ein Brief von Paulus. Hier heißt es in Vers 1, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder. Also Paulus hat ihn geschrieben, eventuell im Austausch auch mit Timotheus. Hauptsächlich ist allerdings Paulus der Verfasser. In Vers 19 schreibt er noch, ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Es gibt einige Ausleger, die glauben, dass der Philemon-Brief vielleicht der einzige Brief ist, den Paulus von vorne bis hinten ganz alleine geschrieben hat. Normalerweise, gerade bei etwas längeren Briefen, da hatte man Schreiber, die schön klein schreiben konnten, damit alles drauf passte. Und es könnte sein, dass das hier ein Hinweis ist, dass Paulus den ganzen Brief alleine geschrieben hat, selbst geschrieben hat. Aber die Stelle ist auch noch wegen einer anderen, wegen einem anderen Inhalt hier bedeutsam, werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber Paulus, er hat ihn geschrieben, in Vers 9 sagt er, so wie ich bin, Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Also Paulus erwähnt hier immer wieder, ich habe ihn geschrieben und Timotheus hat wahrscheinlich hier einfach es auch mit unterstützt, konnte bestätigen, dass er das Anliegen genauso mitteilt. An wen ging der Brief? An Philemon. Hier heißt es, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unseren Mitarbeiter und Apphia, der Schwester und Archippus, unserem Mitkämpfer und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Wir haben hier gleich mehrere Adressaten. Allerdings wird hier häufig eigentlich nur in der zweiten Person Singular geschrieben. Das heißt, Philemon ist der Hauptadressat. Philemon war ein Mann, in dessen Haus sich die Gemeinde, wahrscheinlich die Gemeinde in Kolosse, getroffen hat. Also er war wohl ein wohlhabender Mann, der ein Haus hatte, das groß genug war, dass die Gemeinde in Kolosse sich bei ihm unterkommen konnte, um Gottesdienst zu feiern. Und Paulus nennt ihn unseren Geliebten und unseren Mitarbeiter. Also vermutlich hatte Philemon auch ein Amt in der Gemeinde. Er war wahrscheinlich ein Ältester. Und Paulus kann sagen, er ist der Mitarbeiter von Timotheus und mir. Ephesus war dort ganz in der Nähe von Kolosse in der heutigen Türkei, im Südtürkei. Und dort hatte Paulus eine theologische Schule, wenn man so will, eine Bibelschule aufgemacht. Und von dort wurden tatsächlich auch Menschen ausgebildet in kurzer Zeit und in die unterschiedlichen Orte geschickt, sodass dort in ganz Kleinasien viele davon profitiert hatten, wer dort bei Paulus gelernt hat. Und vielleicht war Philemon einer von denen, die entweder durch eine Geschäftsreise sich mit Paulus getroffen haben dort in Ephesus oder vielleicht auch einfach gehört haben, da ist jemand, der berichtet mit Vollmacht von dem Messias, der gekommen ist und dass Philemon sich aufgemacht hat. Auf jeden Fall wird er nicht einfach nur als ein Mitchrist, sondern als ein Mitarbeiter betitelt, sodass hier eine Zusammenarbeit stattgefunden haben muss. Und diesem Philemon, diesem reichen Geschäftsmann vermutlich, der diese Gemeinde bei sich beherbergte, der in einem geistlichen Mitarbeit, als geistlicher Mitarbeiter von Paulus und Timotheus gesehen wurde, er hatte wahrscheinlich eine Frau, die heißt Apphia. Paulus nennt sie Schwester, natürlich im geistlichen Sinne, eine Schwester im Herrn. Und Archippus, manche sagen, das ist ihr Sohn, aber spricht mehr dafür, dass er vielleicht der Predigende, der Älteste war dort in der Gemeinde. Im Kolosserbrief heißt es an Archippus, ja, siehe auf deinen Dienst. Also er war jemand, der auch einen besonderen Auftrag hatte. Und ich vermute, dass Paulus Archippus hier mit erwähnt, weil er einer der Ältesten auch hier in der Gemeinde ist. Und das, was Paulus hauptsächlich an Philemon schreibt, auch seine Frau, die auch gläubig ist, die auch geistig gesinnt ist. Sie soll in dieser Situation, in diesem Umstand, der auch sie mitbetrifft, als Hausherrin, wenn man so will, und auch der Älteste, der Pastor dort in der Gemeinde, sie sollen es mithören. Und auch die ganze Gemeinde, dieser Brief wurde vielleicht dann auch in der Gemeinde vorgelesen, weil hier ein Umstand beschrieben wird, der letztendlich sogar einen Nutzen hatte, für die ganze Gemeinde zu wissen. Wann wurde dieser Brief geschrieben und wo? Er wurde wahrscheinlich etwa 60 nach Christus aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben, von der wir ja im Ende von Apostelgeschichte hören, dass Paulus gefangen genommen wurde. Er hatte aber noch eine gewisse Freiheit. Er hatte in einer eigenen Wohnung konnte er dort sein, war aber in Ketten. Er war gefesselt. Er durfte das Haus nicht verlassen, aber er durfte Besucher empfangen und hatte sozusagen bis im Warten auf den Prozess hatte er noch so einige Freiheiten. Und in dieser Zeit wurde eben auch der Epheserbrief und der Kolosserbrief geschrieben. Es gibt ganz viele Ähnlichkeiten zwischen Epheser, Kolosser und dann auch dem Philemonbrief. Beim Philemon sind besonders die Mitarbeiter und die Grüße, die dann am Ende beschrieben werden, sehr, sehr ähnlich mit dem Kolosserbrief, sodass viel dafür spricht, dass sie auch gemeinsam nach Kolosser geschickt wurden. Eine quasi nur für die Gemeinde und eines erstmal an Philemon. Und dann sozusagen indirekt an die Gemeinde. Und Paulus sagt auch, ich bin Paulus der Alte. Also es war schon in späterer Zeit, nicht erst am Anfang seines Dienstes. Er nennt sich selbst den Gefangenen Christi Jesu und spricht von seinen Ketten. Also er schreibt hier aus der Gefangenschaft, wir nennen diese Briefe auch die Gefangenenbriefe, weil sie eben in dieser Zeit der Gefangenschaft geschrieben wurden von Paulus. Nun, was ist der Anlass? Der Anlass ist der Umstand, dass Paulus einen Mann getroffen hat, der heißt Onesimus. Und dieser Onesimus, der war in einer besonderen Verbindung eben zu Philemon, den Paulus schon kannte, den Paulus als einen Mitarbeiter sah, den er liebte im Herrn. Dieser Onesimus war nämlich ein Sklave, ein Knecht von Philemon, wie es damals sehr verbreitet war. Aber er ist entflohen, er ist weggelaufen. Wahrscheinlich hat er sogar Geld gestohlen, vielleicht für die Reise. Oder er hatte einen Auftrag, den er nicht erfüllt hat und dafür einfach die Mittel mit weggenommen hat. Und ist geflohen. Und wir wissen nicht wie, aber irgendwie kam er eben nach Rom und er begegnete Paulus. Vielleicht hat er Paulus bewusst aufgesucht, vielleicht ist er irgendwie durch andere mit hinzugezogen worden und ist ihm begegnet. Auf jeden Fall erfährt Paulus in Gefangenschaft, begegnet er einem entlaufenen Sklaven von einem Freund, den er hat. Und die Situation, sie wird etwas kompliziert. Wie soll Paulus damit umgehen? Mit diesem Onesimus, der weggelaufen ist, aber durch den Kontakt mit Paulus ist er zum Glauben gekommen. Er ist Christ geworden. Und Paulus fühlt sich für ihn verantwortlich. Und er ist nicht nur Christ geworden, sondern er ist auch eine Hilfe für Paulus geworden. So dass Paulus sagen kann, Mensch, ich würde ihn am liebsten gerne hier behalten. Er kann mir treu dienen. Er ist mir eine echte Unterstützung. Und dieser Brief ist tatsächlich ein wunderbares Zeugnis, wie sehr der Glaube unseren Umgang mit alltäglichen Problemen, mit irdischen Konflikten, wenn man so will, beeinflussen kann. Ja, wie der Glaube Beziehungen prägt, Entscheidungen fördert. Dieser Philemon-Brief, er ist ein Zeugnis von Glaube in Beziehung. Tatsächlich ist hier so diese Beziehung zwischen Paulus, Onesimus und Philemon. Diese Dreiecksbeziehung ist das, was diesem Brief eine besondere Spannung, einen besonderen Reiz gibt. Wir wollen einfach mal hineintauchen und geben dann noch ein paar weitere Kommentare. Es beginnt eben mit dem Gruß. Wir hatten schon einiges erwähnt. Paulus nennt sich hier Gefangener Christi Jesu. Und Paulus hat 13 Briefe im Neuen Testament geschrieben und mehrere aus Gefangenschaft, also wie den Epheserbrief und den Kolosserbrief und auch den Philipperbrief. Er nennt sich manchmal Apostel Jesu Christi. Er nennt sich auch manchmal Sklave Jesu Christi. Aber ein einziges Mal nennt er sich Gefangener Christi Jesu. Man fragt sich, warum? Warum schreibt er hier nicht Apostel Jesu Christi, um seine Autorität hervorzuheben? Nein, er wählt den Titel, der sogar noch unter einem Sklaven ist. Gefangener. Sklaven hatten schon wenig Rechte. Nicht ganz so schlimm, wie es dann teilweise in den Südstaaten war in den letzten Jahrhunderten. Damals hatten sie schon auch ein paar Freiheiten, aber sie gehörten einem anderen. Ja? Ihr Leben gehörte einem anderen. Und der einzige Status, der noch unter einem Sklaven war, war der eines Gefangenen. Und Paulus sagte, ich bin ein Gefangener. Um Jesu Christi willen, aber ich bin hier in Ketten. Und dann beginnt er aber diesen Brief, wo vieles von abhängt und wo er genau schauen muss, wie kann ich jetzt vorgehen in dieser Konfliktsituation, wo es nicht einfach ist, wo man nicht einfach sagen kann, ja, es gibt nur den einen Weg, der richtig ist und der andere ist falsch, also ja, sondern er muss wirklich abwägen, er muss wirklich schauen, wie kann ich jetzt hier vorgehen, wie soll ich mit dieser Situation umgehen, mit meinem Mitarbeiter und Freund Philemon und Onesimus, den ich liebgewonnen habe, wie mein eigenes Kind und die Sünde, die so viel nun zerstört hat und kompliziert gemacht hat, wie soll man damit umgehen? Und er beginnt nicht mit einer Klage, sondern er beginnt mit Dank. Die erste Hauptpunkt ist in den Versen 4 bis 7 ein freudiges Dankgebet. Ich lese es mal vor. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist, denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. finden hier also einmal eine Bestätigung und den Grund für das Gebet in den Vers 4 und 5. Paulus sagt, ich bete regelmäßig für dich, ich denke an dich, ich erwähne dich in meinen Gebeten. Paulus hat nicht einfach nur irgendwie so ein paar Vaterunser einfach runtergebetet und gesagt, ja, ich habe heute schon 20 Mal das Vaterunser gebetet. Er sagt, ich erwähne dich, ich denke an dich in meinen Gebeten. Er hat persönlich gebetet, er hat bewusst auch Philemon in seinen Gebeten mitgetragen. Was für ein herrlicher Umstand, oder? Wenn diese Situation kommt und er kann an Philemon schreiben, den er vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat, aber er kann sagen, weißt du, ich bete noch regelmäßig für dich. Ich erwähne dich in meinen Gebeten. Aber nicht nur, weil er ihn kennt, sondern auch, ich habe von dir gehört. Der Grund, warum er umso dringender und ernsthafter und bewusster für Philemon betet, ist, ich habe von deiner Liebe gehört und von dem Glauben, den du hast. Und hier ist ein spricht von der Liebe und dem Glauben zu dem Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber. Hier ist so ein bisschen eine etwas merkwürdige Konstruktion, aber es soll wohl bedeuten, der Glaube an Christus, er wirkt in dir Liebe zu allen Heiligen. Und das führt ihn zu einem großen Dank. Und bei all dieser Konfliktsituation, als er das hörte, wie Philemon ein Mann ist, dessen Glaube sich in Liebe zu den Christen, zu den Mitchristen, zu den Heiligen äußert. Oh, da wurde Paulus so richtig dankbar. Er freute sich darüber. Er wurde richtig getröstet. Er fasste Mut. Ah, dann kann ich diese Situation in einer Weise angehen, wie es Gott verherrlichen kann. Und er schreibt nicht nur, dass er betet und was der Grund ist, dass er noch mehr für ihn betet, sondern Paulus hat so eine schöne Angewohnheit, auch zu beten, was genau er betet, was der Inhalt des Gebets ist. Und das ist hier im Philemonbrief eine besondere Schönheit. Hier in Vers 6 beginnt es mit das, mit Doppel-S, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Das bete ich. Das ist wie so ein Doppelpunkt, ja. Ich bete, ich gedenke allerzeit deiner in meinen Gebeten, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis allen Guten. Philemon, ich bete, dass diese Teilhabe, dass wir gemeinsam zu Christus gehören, dass er in uns wirksam ist, dass unsere Sünden vergeben sind und dass er durch seinen Geist uns verändert und all das Gut, das uns gegeben ist durch Christus, ich bete dafür, dass du immer mehr erkennst, was das bedeutet. Und dass diese Gemeinschaft, diese gemeinsame Grundlage, auf der wir stehen, diese Gnade, die wir in Christus haben, dass dieser Glaube, diese Glaubensgrundlage, diese Einheit, die wir haben, dass das wirksam wird, dass das eine gute Frucht mit sich bringt, dass erfahrbar wird, hier, was Christus an Gutem getan hat, das zeigt sich jetzt in dem, wie diese Christen leben, wie sie sich entscheiden, wie sie vorgehen, wie sie handeln. Wunderbares Gebet, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Ja, nicht das Gute in uns. Paulus sagt an einer anderen Stelle, ich weiß es in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes ist. Aber im Hinblick auf Christus, erkenne all das Gute, das uns durch ihn gegeben ist. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Paulus sagt nicht, ja, du hast mir so viel Gutes getan, sondern er sagt, ich habe so eine Freude, so einen Trost gehabt, weil ich gehört habe, wie herzlich du mit all den Heiligen umgehst, mit all den Christen. Wenn Christen vorbeikommen, bei dir werden sie erquickt. Wer mag das Paulus berichtet haben? Von wem kann er gehört haben? Nun, vielleicht von Onesimus selbst. Von diesem entlaufenen Sklaven. Der sagte, ja, eigentlich ist Philemon ein guter und gerechter und barmherziger Mann. Wenn immer irgendwie ein Christ bei ihm vorbeikommt, der bleibt niemals hungrig. Er bleibt niemals ohne Erquickung. Sowohl für den Leib als auch für die Seele. Und Paulus sagt, ah, das ist mir ein Trost. Ich werde Philemon schreiben. Ich werde Philemon schreiben für dich, Onesimus. Wir haben Hoffnung. Denn da ist eine gemeinsame Grundlage des Glaubens. Wir haben eine Einheit, wir haben eine Gemeinschaft durch das, was Christus in uns wirkt. Und das ist wirksam. Das zeigt sich im Leben. Das ist nicht nur theoretisch. So, das ist unsere Hoffnung. Jetzt schreiben wir dem Philemon. Und das ist dann der Hauptteil des Briefes in Versen 8 bis 20. Und der zweite Teil, herzliches Anliegen. In den Versen 8 bis 11 berichtet nun Paulus von der Situation, von dem Umstand. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was dich gehört, bitte ich doch dich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Also hier beschreibt er, Onesimus ist hier. Wegen ihm schreibe ich dir, nicht in Autorität, nicht als Befehl, sondern ich plädiere an die Liebe. An diese Liebe, von der ich schon gehört habe, dass du bekannt dafür bist gegenüber allen Heiligen. Und jetzt muss ich dir sagen, Onesimus ist hier, aber er gehört jetzt auch zu den Heiligen. Ich habe ihn gezeugt in meinen Fesseln. Er ist zum Glauben gekommen durch die Predigt des Wortes Gottes. Und jetzt ist er dir und mir nützlich. Ja, so ein entlaufener Sklave gibt nichts Unnützeres als einen entlaufenen Sklaven, der sogar noch was geklaut hat. Und Paulus sagt, so ich schreibe dir und ich sage dir, das wird einen Nutzen haben. Dieser Onesimus, er ist uns beiden jetzt nützlich. Und zwar in Versen 12 bis 16, da erklärt er dann die Rücksendung. Den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums, aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Paulus, man merkt hier, wie er auch damit ringt und er nennt Onesimus sein eigenes Herz. Ich habe ihn lieb wie ein Teil von mir. Aber er sagt, den habe ich zu dir zurückgesandt. Und tatsächlich, diesen Brief, den wird Onesimus selber mitgeführt haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie er an der Tür klopft von Philemon. Onesimus steht da, sein entlaufener Sklave, und er sagt sich, bevor du irgendwas sagst, lies bitte diesen Brief. Er ist von Paulus. Und Onesimus wird ziemlich erwartungsvoll dort gestanden haben und geguckt haben, wie wird Philemon reagieren, wenn er diesen Brief liest. Ja, Paulus beschließt, er sendet ihn zurück. Man merkt aber so ein inneres Ringen bei ihm. Eigentlich hätte ich ihn gerne hier behalten, aber ich wollte das nicht erzwingen. Ich glaube, dass es in der Vorsehung Gottes einen Sinn hat, und jetzt sende ich ihn dir zurück. Und in den Versen 17 bis 20 dann die ganz konkrete Bitte. Also, er berichtet von Onesimus, er sendet ihn zurück, erklärt, warum er das tut. Und jetzt die konkrete Bitte in Vers 17 bis 20. Wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn es dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Hier ist die konkrete Bitte. Er sagt nicht, ach Philemon, jetzt sei nicht so knausrig, das wird schon nicht so viel sein. Du hast doch genug, du bist doch ein reicher Mann. Jetzt sei nicht so nachtragend. Nein, er sagt, hier ist ein Unrecht geschehen. dir wurde Schuld angetan, aber rechne es mir an. Ich möchte bezahlen. Das, was Onesimus dir genommen hat, stell es auf meine Rechnung. Und nimm ihn auf, wie als wenn du mich aufnimmst. Wenn ich gerade vor deiner Tür stehen würde und anklopfen würde, nimm ihn mit solch einer Herzlichkeit, mit solch einer Freundlichkeit, mit solch einer Offenheit auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und erfülle doch meine Freude darin. Erquicke mein Herz in Christus, dass du bereit bist, es so zu tun. Wunderbare Verbindung zu dem Gebet. Er sagt, ich habe gehört, wie du die Herzen der weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Ich habe es gehört. Das wurde mir eine Freude, das wurde mir ein Trost. Und jetzt sagt er, erquicke doch auch bitte mein Herz darin, wie du jetzt diesen Heiligen, Onesimus, aufnimmst. Gewähre auch ihn, dass er als ein Heiliger gesehen wird, dass er Anteil hat von der Erquickung und nicht von der Strafe. Und dann finden wir den dritten Hauptpunkt, hoffnungsvolles Vertrauen. Das ist dann der Schluss in den Versen 21 bis 25. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Also wir finden hier einen Hinweis auf den Gehorsam, ja, da ich deinem Gehorsam vertraue. Und Paulus meint hier nicht deinen Gehorsam meinen Worten gegenüber. Er hat ja direkt vorher gesagt, ich will es dir nicht gebieten. Ich schreibe jetzt nicht einfach als Apostel auf. Er sagt, ich hätte eigentlich den Freimut gehabt. Ich habe dieses Amt von Christus. Ich weiß, dass ich dir etwas gebieten könnte, aber ich tue es bewusst nicht, sondern ich will an die Liebe appellieren. Und diesen Gehorsam, von dem er vertraut, ist nicht der Gehorsam dem Apostel gegenüber, sondern dem Gehorsam Christi gegenüber. Ich glaube daran, dass der Glaube wirksam ist und dass der Glaube in dir glaubensgehorsam wirkt. Und deswegen sagt er, glaube ich, dass du sogar noch viel mehr tun wirst, als ich sage, ja, weil du Christus gehorchst, weil das, was Christus sagt, dir wichtig ist. Und er hofft auch auf ein Wiedersehen, ja, bereite mir eine Herberge. Offensichtlich hatte Philemon auch ein paar Gästezimmer. Und Paulus war hier zuversichtlich, und das spricht eben auch für diese Zeit, etwa 60 nach Christus, vor dem ersten Prozess, wo er dann ja freigelassen wurde. Auch im Philipperbrief finden wir das, dass er diese Hoffnung hat, doch bald freizukommen. Und dass er sagen kann, hier, ich hoffe, bald zu euch zu kommen, bereite mir eine Herberge, möchte dich gerne sehen, bete auch dafür, ja, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde, also auch diese Rolle des Gebets, die Gott hier mit hinein spielt. Und dann in Versen 23 bis 25 noch die Grüße und den Segen, wo er noch die Mitarbeiter erwähnt, die mitgrüßen. Und nun ein Brief, sehr persönlich, sehr praktisch. Und wir fragen uns, okay, was können wir in diesem Brief über Christus lernen? Was lehrt dieser Brief über Christus? Und wir finden hier keine dogmatische Abhandlung in dem Buch über Christi Tod und Auferstehung, über die Rechtfertigungslehre. Wir finden hier nicht irgendwie etwas über die zwei Naturen Christi oder dergleichen. Scheinbar ist es nur eine Konfliktlösung. Einfach ein ganz praktisches Problem und Paulus muss damit umgehen, ja, was machen wir denn jetzt mit einem entlaufenen Sklaven, der Christ geworden ist? Aber es ist nicht nur ein soziales Problem hier, sondern Paulus erwähnt immer wieder, ich habe die Freimütigkeit in Christus. Oder er kann nützlich sein, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Vers 16, ich möchte froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Es geht hier um Christus in diesem Buch. Und so vieles, was Paulus hier beschreibt, er beschreibt es, weil er weiß, Ich möchte das tun, was Christus groß macht. Und das soll sichtbar werden, das soll erkennbar werden, was Christus in uns wirkt. Und das ist so wunderbar. Er zeigt hier, durch den Glauben an Christus, habe ich eine Freimut, habe ich eine Zuversicht, habe ich eine Erquickung, habe ich einen Trost, habe ich ein Vertrauen, dass wir mit dieser Notsituation, mit dieser Konfliktsituation in einer geistlichen Gesinnung umgehen können. Aber das, was vielleicht am eindrücklichsten ist und was wir am klarsten irgendwie mit Christus verbinden können, ist eben diese konkrete Bitte, die wir auch gerade gelesen haben, wo er sagt, ich will bezahlen. Nimm ihn an wie mich. Erquicke mein Herz. Und das ist diese Frage von Schuld und Annahme und Wohlgefallen. Das ist ein wunderbares Bild für das, was Christus uns getan hat. Worauf Paulus auch gründet, seine Hoffnung. So wie Paulus hier mit Onesimus umgeht, so haben Paulus und Philemon erfahren, dass Christus mit ihnen umgegangen ist, was er an Unrecht getan hat. Ich will bezahlen. Ich schreibe es mit meiner eigenen Hand. Ich will bezahlen. Das ist das, was Christus mit unserer Schuld gemacht hat vor dem Vater. Dass er als Stellvertreter für unsere Schuld all unsere Sünden bezahlen will. Und er hat es mit seiner eigenen Hand bewiesen, die durchbohrt wurde am Kreuz von Golgatha. Und mehr noch, nicht nur, dass die Schuld bezahlt ist, sondern so wie Paulus hier schreibt, nimm ihn auf, wie du mich aufnehmen würdest. Ja, genau so geschieht es in Christus, dass wir vor den Vater treten dürfen, wie? Als geliebte Kinder. Gott duldet uns nicht wie einen entlaufenen Sklaven, der zwar nicht gehängt wird, aber irgendwo noch im Keller die niedrigste Arbeit tun darf. Er nimmt uns auf wie Christus selbst, wie geliebte Kinder, Söhne Gottes. Und gleichzeitig sagt aber auch Paulus, erquicke mein Herz in Christus. Ich möchte danach froh werden. Und das, was Paulus vor Augen steht, ist genau das. Christus hat uns befreit. Er hat unsere Sünden bezahlt. Wir sind angenommen als Kinder Gottes. Wir haben diese Grundlage des Glaubens. Und genau das soll wirksam werden durch den Herrn. Und Gott, der Vater, er wünscht sich von uns, dass Christus wünscht sich von uns, dass dieser Glaube nun wirksam wird, wie? Erquicke mein Herz, dass wir nun mit anderen, mit unseren Mitchristen, solch eine Herzlichkeit und eine Freundlichkeit und eine Vergebungsbereitschaft und solch eine Gnade ausleben. Dass das, was wir empfangen haben, eine Grundlage wird, eine Gemeinschaft des Glaubens, die wirksam wird in der Erkenntnis von all dem Guten, das wir durch Christus empfangen haben. Und genau darum geht es in diesem Brief. Genau das macht Paulus. Er sagt, Philemon, ich weiß, ich habe so viel gehört, wie wunderbar du mit anderen Christen umgehst. Und ich weiß, das ist ein Zeichen der Liebe, nicht einfach nur, weil du so ein feiner Charakter bist, sondern das ist das, was der Glaube in dir wirkt. Und jetzt, in dieser Situation, möchte ich genauso, dass Christus verherrlicht wird, in dem, wie wir mit Onesimus umgehen. Und so lernen wir auch einiges über die Rettung. Auch hier keine dogmatische Abhandlung, wie eine Bekehrung stattfindet, aber wir finden einige sehr interessante und wichtige Lehren. Zum einen, der Glaube beginnt mit der Wiedergeburt und die Wiedergeburt, sie kommt zustande durch die Predigt. Hier in Vers 10 sagt Paulus, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus. Und Paulus beschreibt hier, Onesimus ist mir ein geistliches Kind geworden. Wie ist das möglich? Hier in den Fesseln, im Gefängnis, nicht irgendwo in einem sakralen Bau. Nee, ich bin gefangen, ich bin im Gefängnis, aber Onesimus ist ein neuer Mensch geworden. Er ist mir zu einem geistlichen Sohn geworden. Warum? Durch die Predigt des Evangeliums. Er hat ein neues Leben bekommen. Er ist eine neue Geburt, eine neue Schöpfung. Und so finden wir hier, dass der Glaube durch die Wiedergeburt kommt, und zwar mit dem Mittel der Predigt. Nichts anderes ist nötig, als dass Gott die Predigt gebraucht, um hier einen neuen Menschen zu schaffen. Und wir lernen hier in diesem Brief aber auch, dass der Glaube notwendig Liebe wirkt. In Vers 7 heißt es, denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Und in Vers 12, den habe ich zu dir zurückgesandt, ihn, das ist mein Herz. Philemon hatte so viel Liebe zu den Mitchristen, dass ihre Herzen erquickt worden sind. Und Paulus sagte, und ich habe solch eine Liebe zu Onesimus, der jetzt auch ein Heiliger ist, auch ein Christ ist. Ich sende ihn dir zurück. Ich sende dir mein Herz. Ich habe ihn so herzlich lieb. Und dann in Vers 20, ja Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Erweist nun auch mir diese Liebe, indem du Onesimus aufnimmst. Ein schönes Beispiel davon, dass Glaube Liebe wirkt. Und der Glaube bleibt nicht theoretisch, sondern er wird praktisch in der Tat. Er ist herzlich. Und letztendlich müssen alle eine Opferbereitschaft zeigen. Und das ist spannend. Paulus sagt, ich hätte Onesimus eigentlich ganz gerne hier behalten. Wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, was sollte ich tun? Ein Teil von mir sagt, ach, Onesimus, mir geht's hier viel besser mit ihm in meiner Gefangenschaft. Ich werde getröstet, ich werde unterstützt. Er ist mir nützlich. Ich würde ihn gerne hier behalten. Und Paulus überlegt sogar, ja, das Philemon hätte bestimmt nichts dagegen. Er kann ja gerade nicht hier sein. Wenn er hier wäre, er würde mir bestimmt genauso eifrig und herzlich dienen. Dann ist es doch eigentlich ganz schön, dass Onesimus sein Sklave hier ist. Wir können doch so tun, als hätte er ihn gesandt hierher, um mir zu helfen. Aber dann sagt er, nein, ich muss auf ihn verzichten. Ich sende ihn zurück. Nicht nur, weil es das Richtige ist, weil Philemon das Recht hat, nein, ich glaube auch in der Vorsehung Gottes soll es genauso sein, dass Philemon den Onesimus empfängt, nicht mehr nur als einen Sklaven, sondern als einen Bruder. Und so sendet Paulus diesen nützlichen Onesimus weg und er verzichtet auf etwas, obwohl er es eigentlich gerne hätte. Und er bittet Philemon auch, verzichte auf etwas. Du hast nicht nur einen Sklaven wiederbekommen. Nimm ihn auf für mich. Verzichte auf deine Rache. Verzichte auf diese Form der Gerechtigkeit. Rechne es mir an. Verzichte darauf, ihn zu bestrafen. Verzichte darauf, ihn zu demütigen. Du hast einen Bruder gewonnen. Verzichte auf all den stolzen und vielleicht auch zu Recht zornigen Gedanken, die du hattest. Sei bereit, das zu opfern. Nimm ihn auf, erquicke mein Herz. Nimm ihn auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und er verlangt auch einen Verzicht von Onesimus. Stell dich seiner Schuld. Geh wieder zurück zu Philemon. Ja, deine Sünden sind dir alle vergeben durch Christus. Du bist ein neuer Mensch. Aber stell dich deiner Verantwortung. Onesimus, ich sende dich zurück zu Philemon. Muss das wirklich sein? Ich geh überall für dich hin, nur nicht wieder zurück zu Philemon. Doch, verzichte auf deinen Freiheitsdrang, verzichte auf deine Scheu, diesen Konflikt zu umgehen. Stell dich deine Verantwortung. Das gehört zu dieser wirksamen Liebe, dass ich nicht nur meinen eigenen Nutzen suche, sondern wie kann ich Christus verherrlichen? Wie kann ich meinen Mitchristen, wie kann ich sie lieben in einer rechten Weise? Und dann finden wir auch, dass Glaube Einheit wirkt. Paulus, er schreibt hier, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird. Paulus, er kann sagen, wir haben eine Gemeinschaft des Glaubens. Wir haben nicht nur, ja, wir sind beides halt auch Christen, wir sind beide uns ein bisschen ähnlich, weil wir sonntags Gottesdienst feiern oder irgendwie das Wort Gottes lieb haben. Nein, wir sind verbunden. Hier ist eine Gemeinschaft des Glaubens. Wir gehören zusammen. Und das wirkt eine Einheit. Und das wird noch deutlicher, als er sagt, ich schicke dir Onesimus zurück. Und weißt du was? Auch der hat jetzt Teil an unserer Gemeinschaft. An dieser Gemeinschaft, die wir haben, die unsere Liebe so gefördert hat, dass wir gemeinsam an dem Evangelium arbeiten. Onesimus, der entlaufene Sklave, er ist jetzt einer von uns. Und das ist so wunderbar am Evangelium. Und Paulus, er nennt sich bewusst Gefangener Christi Jesu. Und er kann Philemon schreiben, einem vermutlich wohlhabenden Geschäftsmann. Und er der Gefangene und Philemon der Geschäftsmann und Onesimus der entflohene Sklave, der zurückkommt. Sie haben alle Gemeinschaft in Christus. Und dieser Glaube, er wirkt eine Einheit, wie nichts anderes es kann. Er überbrückt all diese Unterschiede, die sozialen Unterschiede, die Umstände. Und darauf plädiert Paulus. Seine Argumentation, sie fußt darauf, wir haben eine gemeinsame Grundlage. Und bei all den Schwierigkeiten, die diese Situation bringt und es nicht einfach eine einfache Lösung gibt, und bei jeder Entscheidung gibt es solche Unsicherheitsfaktoren. Aber wird er auch so reagieren, wie ich mir das wünsche? Wird er das auch tatsächlich so tun oder doch nur auf sein Recht pochen? Bei all diesen Dingen, das, was die Grundlage ist, ist die Gemeinschaft des Glaubens, die wirksam wird in der Liebe. Diese Einheit, Paulus der Apostel als Gefangener, Philemon und Onesimus, sie haben eine Einheit. Obwohl sie noch unterschiedliche Stände haben, unterschiedliche Verantwortungsbereiche, obwohl Onesimus immer noch ein Sklave von Philemon ist. Man kann vielleicht ein bisschen hindurchlesen, dass er Philemon mehr Freiheiten gewähren soll, dass er ihn aufnehmen soll als einen Bruder im Herrn, vielleicht ihn die Freiheit schenken soll oder zumindest anders behandeln kann oder noch freier, noch mehr vertrauen kann. Aber sie alle, sie sind eins in Christus. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, sondern eins in Christus. Was für ein herrliches Zeugnis, was diese Rettung mit sich bringt. Und zuletzt noch, Glaube wirkt Treue. Onesimus, der Name Onesimus, wird abgeleitet von einem Wort, das heißt nützlich. Das war tatsächlich, man hat Sklaven gerne irgendwie solche Namen genannt. Ja, nützlich, arbeitsam, fleißig, so und wollte natürlich, dass sie ihrem Namen entsprechen. Und Philemon war, Onesimus war genau das Gegenteil. Und Paulus sagt, ja, er war dir einst unnütz, aber jetzt ist er mir und dir nützlich. Er ist jetzt wirklich ein echter Onesimus. Warum konnte Paulus dieses Vertrauen haben? Dass Onesimus nicht einfach wieder wegrennt. Dass er nicht wieder was stiehlt. Dass er sich für ihn einsetzt mit so viel Eifer und das geht eh alles wieder daneben. Nun, Glaube wirkt Treue. Aufrichtigkeit, Fleiß, Demut. Paulus weiß, Onesimus kehrt als ein neuer Mensch zu Philemon zurück. Er wird weder Philemon noch mich enttäuschen. Jetzt wird er nützlich sein. Der Glaube an Christus wirkt diese Treue, diese Aufrichtigkeit, diese Bereitschaft zum Dienen, zum Arbeiten, zum Fleiß. Und so lernen wir hier in diesem so persönlichen und so praktischen Brief doch einiges über die Rettung, über den Glauben, über die Wirkung des Glaubens. Und es ist schon auch bewegend, hier ist ein Apostel, der von Christus selbst ausgesandt wird, den Nationen zu predigen, der wie kein anderer die neutestamentlichen Schriften beeinflusst hat, der Anteil hatte an so vielen Gemeindegründungen, den Gott in solch einer Weise begabt hat und gebraucht hat. Und mit was für einer Herzlichkeit setzt er sich für einen entlaufenen Sklaven ein. Wie viel Ringen im Gebet und wie viel Denken darüber, wie kann ich es gut formulieren, ist in diesem Brief enthalten. Und allein, wenn man nur mal schaut, was für Wörter er aussucht, um mit größter Wertschätzung und Freundlichkeit und Zuversicht und Hoffnung dem Philemon zu schreiben. Es ist ein Lehrstück an Sanftmut, an Herzlichkeit unter Christen. Bei all der Freimütigkeit, die Paulus haben könnte, einfach zu sagen, ich bin der Apostel, jetzt mach das, Konflikt beseitigt. Nein, er zeigt hier, wie Liebe sich zeigt, wie der Glaube sich äußert in einer echten Liebe, wie er sich so persönlich einsetzt, auch für Onesimus. Es gibt hier noch ein paar interessante Details. Hier wird Demas noch erwähnt, von dem wir dann später im Timotheusbrief lesen, dass er die Welt lieb gewonnen hat. Also jemand, der hier noch als ein Mitarbeiter gelistet wird, der Paulus aber später zutiefst enttäuscht hat, der wahrscheinlich nie ein Christ war. Und gleichzeitig wird hier ein Markus erwähnt, der schon zu Beginn des Dienstes von Paulus ihm enttäuscht hatte, fortgegangen ist, zurückgekehrt ist, und jetzt kann er ihn wieder mit aufzählen als ein Mitarbeiter. Hier findet Versöhnung statt. Auch was wir allein in so manchen Namen steckt schon eine ganze Geschichte wieder dahinter. Ja. Aber hier finden wir, dass Paulus auch glaubt an die Kraft des Gebets. Auch das, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Ja, glaubt, dass Gott so wirken wird. Aber wenn Gott wirkt, dann legt er auch dieses Anliegen auf die Herzen seiner Gemeinde und sie fangen an zu beten und Gott erhört das Gebet, weil er selbst bestimmt hat, dass er es tun will. Aber er will, dass seine Gemeinde Anteil daran hat und erkennt, das war der Herr. Und so hier auch eine Glaubenszuversicht, auch was das Gebet angeht. Ja, ein persönlicher Brief, ein Brief, in dem so viel mehr drinsteckt, als man so oftmals wahrnimmt. Aber ein Brief, der uns zeigt, wie wir mit Konflikten umgehen sollen. Wo wir nicht einfach nur danach schauen, okay, was ist jetzt Recht, sondern wie kann Glaube wirksam werden? Und Paulus, er schreibt nieder, was für verschiedene Gedanken er hatte. Und das finde ich faszinierend. Ich hätte ihn eigentlich gerne hier behalten. Ich sende ihn dir aber zurück. Ich glaube, dass es nützlich ist. Vielleicht hat Gott ihn deswegen dir genommen, damit er dich noch viel mehr, all diese Überlegungen, man merkt, wie geistig gesinnt Paulus war. Er konnte sich selber reflektieren, seine eigenen Gefühle, und er vertraute auf das Wirken und Handeln Gottes, der in seiner Vorsehung alles zum Guten führt. Und so richtet er auch Paulus, den Philemon auf, schau auf das, was Gott wirkt. Aber in dieser Weise, in dieser Zeit, lass deinen Glauben in Liebe wirksam sein, sodass die Gemeinschaft des Glaubens zwischen uns und nun auch Onesimus besonders zum Leuchten, zum Vorschein kommt. Amen.